München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Rathaus-Podcast München mit Ö. Wir haben heute die Emilia Kirner bei uns zu Gast. Die ist Stadträtin in Freising von der ÖDP. Würdest du dich kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo zusammen. Ich bin die Emilia. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Freising. Bin mit 17 der ÖDP beigetreten, habe dann meinen eigenen Jugendverband gegründet und ja, bin seitdem politisch aktiv und seit 2020 Fraktionsvorsitzende und beziehungsweise Stadträtin in Freising für die ÖDP.
Und wie bist du zur Politik gekommen?
Ich habe in der Schulzeit gedacht, irgendwie reicht mir das mit der Schule nicht und irgendwie will ich mehr machen. Und dann habe ich zusammen mit einem Freund Parteiprogramme durchgeschaut, habe den Wahlomaten gemacht und dann kam die ÖDP raus. Habe gar nicht gewusst, dass die ÖDP noch so klein ist. Bin dann der Jugendpartei erstmal beigetreten, habe dann mit dem Freund zusammen in Landshut eine Jugendgruppe gegründet von der JÖ. Das ist die Jugendorganisation der ÖDP. Und ja, dann kam eines zum anderen.
Das war bei dir gar nicht so anders, Tobi, oder?
Bei mir war es ganz ähnlich. Ich habe in der Schule rumdiskutiert, mich für Politik interessiert, aber irgendwann wird es zu wenig. Da nervt man alle anderen und mit 2, 3 Freunden nur diskutieren ist zu wenig. Dann habe ich mir Parteiprogramme angeschaut und die ÖDP war dann die erste Partei, die ich mir tatsächlich angeschaut habe. Bin zu so einer Monatsversammlung von einem Ortsverband München Nord gegangen und da hängen geblieben.
Ja, Emilia, du hast jetzt von der Kommunalwahl 2020 gesprochen. Und wir haben ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert und haben dann festgestellt, dass ihr in Freising da mit der ÖDP 6,8% geholt habt. Jetzt haben wir in München, waren ja damals sehr stolz und haben mit den Hosenträgern geschnalzt und gedacht, wir sind die besten ÖDPler der Welt mit unseren etwas über 4%. Und da waren wir heute schon fast ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen down, aber sehr überrascht, dass ihr da in Freising 6,8% geholt habt. Und das ist eine enorme Zahl für so eine, wie du richtig gesagt hast, relativ kleine Partei, zwar durchschlagskräftig, aber zahlenmäßig nicht groß. Und da würde uns jetzt mal interessieren, wie habt ihr das geschafft? Und gibt es da ein Rezept für uns, das wir auf die Kommunalwahl 2026 anwenden können?
Ach, tja, wenn ihr das wüsstet, dann hätten wir schon 50%, oder? Nein, also gute Frage, mein Stadtratskollege. Der ist schon seit 25 Jahren im Stadtrat für die ÖDP und ich glaube, diese Konstanz macht es aus und wir arbeiten auch mit vielen Projekten lokal und kommunal eben mit anderen Akteuren zusammen. Wir haben zum Beispiel den Radentscheid Freising, wo wir eigentlich das federführend gemacht haben. Bei uns in Freising gibt es ja verschiedene Themen wie die Westtangente, das ist eine Umgehungsstraße, wo wir ganz, ganz stark dagegen waren und wo wir wirklich dann vor Ort mit richtiger Power das leider nicht geschafft haben, aber die gibt es jetzt, aber wo wir dagegen waren und da ganz viel gemacht haben. Und ich glaube, so diese Konstanz, dass wir immer dabei waren, dass wir immer mit den Bürgern waren, wir machen, glaube ich, schon seit Ewigkeiten einmal im Monat eine Bürgersprechstunde, irgendwie kommt zusammen. Und natürlich ist Freising auch eine total junge Stadt, ich glaube, das spielt da schon auch noch mit rein, dass einfach, ich meine, die zwei Campusse, die wir haben, oder den einen Riesencampus mit den zwei Unis, die spielen auch rein, dass einfach ja, sehr viele nachhaltige Themen und ökologische Themen da wichtig sind. Wir haben auch einen sehr starken Bund Naturschutz und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind alles so Themen, die reinspielen, aber ja, wirklich wissen du es auch nicht.
Aber so ein kurzer Fingerzeig Richtung SPD, weil wir gehen ja fest davon aus, dass unsere StadtratskollegInnen uns regelmäßig hören, die ÖDP in Freising hat mehr Prozente geholt als die SPD.
Ja, weiß ich auch nicht warum. Finde ich cool, aber vielleicht sind wir einfach charismatischer.
Davon ist auszugehen.
Du hast ja am Anfang gesagt, du bist eine junge Frau. Ich darf das sagen, weil ich ein alter Mo bin. Ja. Du hast gesagt, du bist Fraktionsvorsitzende. Und wenn man bei euch so ein bisschen nachrecherchiert, deine zwei Mitstreiter sind ja doch etwas ältere Herren. Und man weiß ja das von unserer Fraktion, der Umgang mit älteren Herren ist ja schwierig. Ja. Und du bist ja quasi die Chefin. Wie ist das so? Diese Zusammenarbeit, vor allem dein einer Kollege ist ja schon sehr lange kommunalpolitisch tätig, der sicherlich auch sehr viele Erfahrungen weitergibt, aber ich weiß das von mir, ältere Männer haben ja auch die Angewohnheit, ihre Erfahrungen als Weisheiten weiterzugeben und zu sagen, so ist es und nicht anders. Wie ist die Zusammenarbeit?
Also ich kann eigentlich meinen Kollegen nur loben, aber nicht immer auf jede E-Mail antwortet, aber der Uli Vogel, der ist wirklich, der kennt sie richtig, richtig gut aus und was den ausmacht, der hat bei der ÖDP nie irgendwie, ja, was den Kollegen ausmacht, ist, der war bei der ÖDP immer nur kommunalpolitisch aktiv. Also der hat sich da wirklich immer nur in Freising richtig reingehängt. Der hat nicht mal im Bundesvorstand geschaut oder mal im Landesvorstand geschaut, sondern der war wirklich immer nur in Freising aktiv. Und ein Nachteil kann auch ein Vorteil sein. Für uns ist es ein Vorteil, weil sich der wirklich so richtig, richtig gut auskennt. Und der ist überhaupt nicht belehrend oder so. Der kennt sich aus, aber dem ist total wichtig, auch, dass ich meine Rolle erfülle und dass ich mitgestalten kann und so weiter. Also ganz, ganz cool. Und der andere Kollege, den wir haben, den Hartmut Binner, der ist einer der Sprecher gewesen von Aufgemuckt, also von dem Bündnis, das gegen die dritte Startbahn erfolgreich war. Und damit ist er eine kleine Lokalprominenz sozusagen und ist direkt bestimmt auch dazu bei, dass wir ein ganz gutes Stimmenergebnis eingefahren haben.
Und ich möchte auch noch als relativ junge Frau darauf hinweisen, dass das nicht die aktuellen Stadträte waren, die da für Probleme gesorgt haben.
Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass du auch eine Chefin bist. Du leitest hier die Geschäftsstelle und Malta hat es nichts zu tun.
Wir haben jetzt in Freising leider nicht so viele weibliche StadträtInnen, also knapp ein Drittel. Und die jungen Leute könnten mehr sein, aber es geht und ich fühle mich jetzt überhaupt nicht irgendwie eingeschränkt oder so. Nicht von meiner Fraktion, vielleicht mal von anderen Männern in anderen Fraktionen, aber eigentlich ist das Thema Alter oder Geschlecht nicht wirklich relevant.
Warst du von Anfang an Fraktionsvorsitzende?
Ja.
Von Anfang der Amtsperiode?
Man muss ja dazu sagen, wir sind ja eine Fraktion, das heißt, wir haben alle Ausschüsse, wir haben ganz viele, nicht alle Aufsichtsratsposten. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Posten auf sehr wenig Leute verteilen. Und wir haben es ja zum Beispiel so gemacht, dass eben der Uli, der schon lange dabei ist und der sich auch mit dem Thema Energie ganz gut auskennt, Stadtwerksreferent ist. Und dann mache ich den Fraktionsvorsitz, wenn man es einfach das so aufgeteilt, wer am meisten Zeit für was hat. Und klappt eigentlich ganz gut, wie man bei drei Leuten so richtig vorsitzend ist, man dann gleich wie nie da, aber alle einfach gemeinsam mit zusammen.
Ja, das muss ich meinem Chef nochmal sagen, dass man dann eigentlich nie so richtig Chef ist. Also das aber ihr habt ja einen Stadtrat mit 40 Leuten, das ist ja ein großer Stadtrat da in Freising. Wie viel Zeit braucht man da als Fraktionsvorsitzende in der Woche eigentlich? Also bei uns in München ist Stadtrat, obwohl es ja ein Ehrenamt ist, eigentlich eine Vollzeitarbeit. Ist das bei euch in Freising ähnlich?
Das ist bei unser Ehrenamt, das mit einer Aufwandsentschädigung zusammenhängt. Die liegt bei ein paar hundert Euro im Monat. Kommt ganz darauf an, wie viele Termine sind. Ich würde sagen, im Schnitt 2-3 Termine die Woche, also reine Anwesenheitstermine. Dann kann man natürlich nur unendlich viele andere Termine wahrnehmen, von Vereinsfeiern zu irgendwas anderem, zu Einladungen, zu Vernissagen, kann man hingehen. Zeitaufwand würde ich sagen, wenn jetzt eine Sitzungswoche ist, wo jetzt der Planungsausschuss tagt, der oft einmal 5 Stunden tagen kann, dann sind es bestimmt 5 bis 10 Stunden, an anderen Wochen sind es vielleicht nur 2 bis 3 Stunden, wenn überhaupt kein Ausschuss ist und man nur die tägliche Arbeit macht. Man kann aber natürlich das nach oben skalieren, wie man will. Also das ist nach oben keine Grenzen.
Und ihr tagt es abends, oder?
Wir tagen mit dem großen Stadtrat abends mit den Aufsichtsratssitzungen meistens ab 17 Uhr und die Planungsausschusssitzungen dadurch, dass die so lang sind, immer ab 14 Uhr. Also das ist dann auch mit der Berufstätigkeit schwierig zu vereinbaren. Aber ja, dadurch, dass die so lang ist, geht es halt einfach nicht anders.
Das heißt, ihr lasst euch gar nicht freistellen. Wenn einmal was früher ist, dann geht man früher aus der Arbeit, am nächsten Tag muss man es nachholen. Freistellen lasst ihr euch nicht?
Nö. Das macht bei uns eigentlich keiner. Ja.
Und du hast vorhin schon kurz gesagt, dass in Freising auch wenig jüngere Leute im Stadtrat sind. Wie siehst du denn das eigentlich bei der Jugend? So eine gewisse Politikverdrossenheit, machst du die da aus oder?
Ja, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade durch Fridays for Future die Leute total in unserem Alter total bewusst sind, wie wichtig die Entscheidungen sind, die die Politik trifft und wie wichtig die für unsere Zukunft sind, für die Zukunft der jungen Leute. Ich glaube aber, dass diese Parteibindung, das ist ja ein gesellschaftlicher Trend, dass die einfach sinkt. Und wenn man Stadträtin werden will, dann muss man nicht nur ein Jahr bei der Partei sein, dann muss man viele Jahre bei der Partei sein, muss die Leute kennenlernen und muss sie im Idealfall auch profilieren, ja, dass man wirklich was kann. Nicht unbedingt, aber im Idealfall ist man schon länger dabei und ich glaube, für viele ist es utopisch, gerade in so einer Stadt wie Freising, die total viele Studierende hat, die wollen sich gar nicht binden. Man bindet sich für 6 Jahre, das ist natürlich schon krass. Ich habe das auch gemacht, wenn ich studiert habe, mich für 6 Jahre für den Stadtrat gebunden und es ist nicht der Stadtrat in Freising natürlich eins der Hauptgründe, warum ich aus der Stadt erstmal nicht wegziehen werde. Und grundsätzlich, ich meine, für junge Frauen, oder? Will man vielleicht irgendwann mal Familie gründen, es gibt keine Elternzeit, es gibt keine Vertretung. Also das ist schon einfach unattraktiv generell, so kommunalpolitisches Mandat. Es ist schlecht bezahlt, es sind schlechte Arbeitszeiten, das ist nicht vorhersehbar, man kann überhaupt nicht Einfluss nehmen, wann die Termine sind, die sind einfach. Ja. Und ja, aber trotzdem macht es mir Spaß und ich mache es gern.
Ja, das ist super.
Wie siehst du da deine Zukunft oder hast du da schon Planungen? 2026 ist ja schneller gekommen oder kommt ja schneller, als es uns allen lieb ist. Wir gehen jetzt ins letzte Drittel, sind wir ja schon drin, würde man beim Eishockey sagen. Hast du schon überlegt, machst du weiter in Freising?
Es ändert sich je nach Tagesform. Am Ende nach einer fünfstündigen Sitzung denke ich mir, boah, nein, überhaupt keine Lust. Und wenn ich dann wieder in einer Fraktionssitzung sitze, wo wir in 2 Stunden wirklich unfassbar viel schaffen, dann denke ich mir, ja, es macht eigentlich schon richtig viel Spaß. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo ich dann beruflich bin in 2 Jahren.
Okay. Ja. Also du weißt ja, in München haben wir eine starke ÖDP mit ganz tollen Büros hier, jetzt ohne dich abwerben zu wollen, zwinker, zwinker. wir suchen auch immer sehr gute Leute und du machst auf uns natürlich einen super Eindruck, auch was ihr für Arbeit in Freising macht. Wir beobachten das natürlich, ist klar, unseren Satelliten um München herum, um das mal ein bisschen despektierlich auszudrücken. Also wenn du es dir mal überlegst, also bei uns, wir haben immer offene Türen. Also du hast dich quasi noch nicht festgelegt, ob du jetzt nochmal kandidierst oder nicht.
Nee, ich habe mich noch nicht festgelegt. Ja, ja, vorher, glaube ich, ist das dann relevant. Ja, mal schauen, das ist noch mal so lange hin.
Ja. Und ich war so in den letzten Wochen eigentlich relativ oft in Freising. Da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren echt total viel getan. Also ich habe ja dem Tobi schon öfter in den Ohren gelegen, dass ich auch so einen Stadtbach offenlegen möchte, wie bei euch in der Innenstadt, weil das schon cool ausschaut und einfach, ja, einfach gemütlich ist oder cool, wenn man da so rumhängen kann. Was sind denn für euch die aktuellen Themen, die ihr jetzt noch angehen wollt, die nächsten 2 Jahre?
Ganz, ganz wichtiges Thema Energiewende, ja, mit den Stadtwerke Freising, dass die zukunftssicher aufgestellt sind. Wir haben jetzt schon unsere Stadtbusse ab 25, werden wir wahrscheinlich elektrisch betreiben, haben wir da einen Betriebsbahnhof geplant oder einen Betriebshof geplant. Wir haben jetzt auch, was auch ganz cool ist, einige kommunale Wohnbauprojekte gestartet mit gefördertem Wohnraum, was auch richtig cool ist. Wir haben jetzt unser Stadtmuseum, das Ausamgebäude, komplett renoviert. Das war ein Riesenprojekt. Wir haben die Westtangente, ich glaube, vor 2 Jahren eröffnet, was auch ein Riesenprojekt war. Und wir haben eben die ganze Innenstadt neu gemacht. Vor 100 Jahren wurde die zugemacht, um mehr Parkplätze in der Innenstadt zu haben. Da fließt nämlich so ein Bach halt durch die Stadt. Und jetzt haben wir es wieder aufgemacht. Und letztes Jahr hat man das zum ersten Mal so gesehen. Das ist wunderschön, weil man einfach eine ganz andere Aufenthaltsqualität hat in Freising. Ich glaube, wie gesagt, was jetzt ansteht, ist das Thema Energie und auch das Thema Verkehr, weil das immer Brennpunkt ist. Wir haben ja auch den Ratentscheid Freising durchgesetzt in Freising. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen, da wo einige Dutzende Maßnahmen festgelegt worden sind, die wir auch monitoren, also wo wir schauen, ob das gemacht wird. Und da kommt jetzt wirklich in fast jedem Ausschuss kommt irgendein Projekt und die halten sich da wirklich dran. Aber momentan kann man sich gar nicht so viel beschweren. Es ist eher das Thema Haushalt, weil halt diese ganzen teuren Projekte natürlich auch Folgekosten haben und fertiggestellt werden müssen. Und dass wir jetzt dann genehmigungsfähigen Haushalt immer wieder aufstellen, jetzt in diesen Krisenzeiten, das ist tatsächlich, glaube ich, gerade die größte Herausforderung, ja.
Wie sägt sie eigentlich in Freising München? Also wir haben ja diese Arroganz in München, wir sehen uns ja als Nabel der Welt und als Scheibe und außenrum ist nichts mehr. Aber für uns ist ja das Umland eigentlich fast noch wichtiger wie unsere eigene Stadtpolitik. Wir haben ja die Pendlerproblematik in München. Wir haben natürlich, ihr habt nicht nur Freising, sondern auch Dachau. Dieser ganze nördliche Bereich ist ja ein riesiger Wirtschaftsfaktor auch durch den Flughafen eben. Aber wir in München, wir sehen uns ja immer auf dieser Insel der Glückseligen und handeln leider in diesem Stadtrat auch oft danach. Wir sprechen zwar immer drüber, mit den Umlandgemeinden besser zusammenarbeiten zu wollen, aber gerade der letzte Oberbürgermeister, der hat sich dann wirklich wie so ein Kurfürst oftmals benommen und das hat bei den Umlandgemeinden, bei den Landrätinnen und Landräten und bei den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern nicht so mehr Sympathie geführt. Wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren, seitdem du in Freising im Stadtrat bist? Ist da München ein Thema, wie wir das Umland behandeln oder wie die Zusammenarbeit ist? Wie läuft das da?
Also ganz spontan fällt mir jetzt ein Projekt ein, das für Freising unfassbar wichtig ist, und zwar das ist die Bahnverbindung nach München rein, weil wirklich extrem viel Leute in München arbeiten. Ich habe auch nach meinem Studium ein paar Monate in München gearbeitet und gependelt. Und also die S1, das ist ja S-Bahn, das ist ja eigentlich die unpünktlichste S-Bahn im ganzen Stadtgebiet. Es liegt daran, dass wir von Freising bis München nur 2 Gleise haben. Und auf diesen Gleisen fährt der Regionalzug, der aus Regensburg kommt, der aus Nürnberg kommt, der aus Passau kommt, die fahren alle dieses Gleis. Da fährt die S-Bahn im 20-Minuten-Takt und da fahren auch noch Güterzüge. Und das ist wirklich, glaube ich, fast einmalig im ganzen Stadtgebiet. Und das ist halt ein riesen, riesen Thema, weil das überhaupt nicht vorangetrieben wird, dass da irgendwas passiert, dass wir dann mal vielleicht 3 oder 4 Trassen haben. Und das ist echt ein Dauerbrenner-Thema. Auch die S1, die ist chronisch überlastet, chronisch unpünktlich. Man kann es im höheren Takt fahren. Also ich glaube, wenn das mal gemacht wird, das würde wirklich die Beziehung von München zu Freising um einiges verbessern, wenn da die Pendler ein bisschen zufriedener werden oder auch alle anderen, die Bahnlinie nutzen.
Ja, jetzt soll ein Radweg zum Campus von München zum Campus nach Garching geführt werden. Du hast gerade gesagt, ihr habt auch einen riesen Campus. Ich habe selber damals nicht das Vergnügen gehabt, da zu studieren. Ich war ausgelagert im Industriegebiet in Garching, in Freising, weil unser Gebäude verseucht war. Gibt es auch Bestrebungen, Garching, also den Forschungsstandort Garching mit dem Campus in Freising zu verbinden? Da pendeln ja sicher auch ganz viele hin
ja,
und her.
Ja, ich habe zu Anfang meiner Studienzeit bin ich mit der S1 nach Neufang gefahren und dann mit dem Bus weiter nach Garching. Hat 35 Minuten gedauert, ging. Jetzt gibt es mittlerweile seit, glaube ein, zwei Jahren einen Bus. Und zwar ist das so überregionale Buslinie, die wird richtig, richtig gut angenommen. Und witzigerweise haben wir vor der ÖDP, glaube ich, vor 20 Jahren die Idee gehabt, dass wir so eine Schnellbuslinie einführen. Und seitdem ist eben wirklich, die geht vom Campus von Stefan los, also Freising von Stefan los und fährt bis nach Garching an die U-Bahn-Station. Das ist richtig, richtig cool und das zeigt eben auch, wie die interkommunale Arbeit oder Zusammenarbeit funktionieren kann, indem man zum Beispiel eben Buslinien macht, weil bei Buslinien ganz oft das Problem ist, ja, wer ist denn dann zuständig? Ist es der Landkreis? Ja, aber es ist so der Landkreis München auch noch mit dabei. Wie macht man das? Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil das auch Ausweichstrecke eben auch ist für diese chronisch überlasteten Bahnstrecken, dass man mit dem Bus nach Garching fahren kann und dann direkt in die U6 steigen kann. Und Thema Radlweg, wir planen jetzt zum Beispiel einen Radlweg nach Neufahren, das ist ja auch schon Richtung München, einen interkommunalen Radlweg. Also ich glaube, das sind diese Themen, weil immer Straßen haben wir jetzt ja mittlerweile genügend. Ja, jetzt müssen halt die Radlwege und die Bahnlinien mal ausgebaut werden und auch die Buslinien. Aber da ist das Defizit noch sehr stark vorhanden, weil zum Beispiel jetzt von Freising nach Pfaffenhofen oder nach Erding kann man überhaupt nicht fahren, da gibt es gar keine Verbindung. Da muss man immer über München fahren und das ist auch so ein bisschen das Leidwesen der Freisinger. Man kann eigentlich nur nach München und nach Landshut fahren und drumherum geht eigentlich gar nichts.
War mal mit eurem Bürgermeister unterwegs zum Thema Flughafen und da habe ich festgestellt, Freising ist eigentlich riesengroß. Also nicht die Stadt an sich, das ist eine ganz normale Kreisstadt, so wie man es erwartet, aber da gibt es ganz viele Ortschaften außenrum, die zur Stadt gehören. Also Attaching, Pulling und so weiter sind jetzt nicht irgendwie eigene Gemeinden, sondern sie gehören zu Freising dazu. Wie ist das Verhältnis zwischen euch Freisingern, die wirklich in Freising sitzen und da Stadtpolitik für auch Attaching, Pulling und so weiter machen? Ich frage, weil wir in München immer wieder merken, dass der Stadtrat total aufs Zentrum fokussiert ist und die Münchner Stadtrandbereiche runterfallen. Wie ist es in Freising?
Wir haben tatsächlich mehrere Stadträtinnen, Stadträte, die aus dem Umkreis kommen. Also wir haben einen aus Sünzhausen, wir haben einen aus Attaching zum Beispiel. Und nur so funktioniert es eigentlich, wenn man wirklich die Leute hat vor Ort. Wir haben einen Ortssprecher, wobei man jetzt sagen muss, so viel kriege ich nicht mit, dass die machen, aber theoretisch hätten wir für diese ganzen kleinen Orte einen Ortssprecher, die dann auch noch mit bei uns dabei wären. Und man kann wirklich sagen, also die Ortschaften, die einen Stadtrat bei uns in Freising haben, die haben auch Vorteile. Ja? Da wird darauf geschaut, dass die Buslinien verbessert werden, dass die Radlwege ausgebaut werden. Beim Rest, ja, kommst du darauf an, ich meine zum Beispiel Pulling, das ist halt dann schon sehr, sehr städtisch wieder, liegt eher an der S-Bahn, aber in Pulling haben wir zum Beispiel auch eine Lastenradstation, wir haben ein Lastenradverleihsystem, also die Zusammenarbeit ist gar nicht so schlecht. Die Größeren sind eben mit den Stadträten repräsentiert sozusagen.
Ja, da merkt man einfach, dass es wichtig ist, dass die Politik dann praktisch auch vor Ort ist und weiß, worüber sie redet. Das haben wir tatsächlich auch von den Bürgerinitiativen oft gehört, dass sie bei uns im Stadtrat das Gefühl haben, dass die meisten Stadträte, bevor sie über Bebauungspläne oder so entscheiden, sich das gar nicht angeschaut haben vor Ort.
Ja, mei, das kann man immer sagen. Also Bürgerbeteiligung, die war jetzt auch bei Freisinger Projekten immer ein Riesenthema, dass die da gesagt haben, boah, überhaupt keine Beteiligung da gewesen. Das ist immer dieses Spannungsfeld, weil im Endeffekt sind wir dafür da, also wir StadträtInnen, dass wir die Bürger repräsentieren. Andernfalls wollen wir die ja auch schon mitnehmen bei den Projekten. Also ich glaube, das ist immer ein Spannungsfeld, ja, dass man es nicht zu viel macht, weil man ist ja eigentlich dazu da, dass man die repräsentiert, aber dass man es auch nicht zu wenig macht, dass sie die Bürger nicht ja, vernachlässigt fühlen oder sagen, okay, unsere Interessen sind ganz andere wie die politischen Interessen der Parteien.
Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja nicht nur Stadträtin, sondern auch Lebensmittelchemikerin. Du hast dein Studium vor kurzem oder vor einiger Zeit abgeschlossen und bist jetzt als Ernährungsberaterin unterwegs. Da haben wir natürlich auch ein paar Fragen dazu. und zwar zum Beispiel, wie verbindest du das mit deinem Stadtratsmandat? Findest du irgendwie das Thema Ernährung, spielt das bei euch in der Politik auch eine Rolle oder kannst du das trennen oder möchtest du das trennen?
Ich glaube, kommunalpolitisch spielt das tatsächlich keine Rolle. Wo es eher eine Rolle spielt, ist, glaube ich, wenn es wirklich um Landes- oder bundesweite Themen geht. Und natürlich ist Ernährung im Kontext mit Agrar auch ein Thema. Aber jetzt in Freising direkt kommunalpolitisch mache ich da nichts. Da ist auch nicht die Möglichkeit, glaube ich, da so direkt.
Also mit den, weil wir hatten zum Beispiel letztes Jahr das große Thema Fisch in den Kitas. Da hat der Stadtrat beschlossen, dass eben kein Fisch mehr an die Kinder ausgegeben wird und eben auch nur noch ganz wenig Fleisch. Und da gab es ja in der Presse einen riesen Aufschrei, also vor allem natürlich in der Bild-Zeitung, wie zu erwarten war. Aber dann entscheidet ihr praktisch nicht, welche Art von Essen es in den städtischen Kitas.
Nee, okay. das geht dann zu sehr ins Detail. Also das haben wir tatsächlich noch nie irgendwas darüber gehabt. Okay. Interessanterweise. Also wir beschließen eher, wird es gebaut, wird es nicht gebaut und es hängt dann vielleicht mein Plan und das war's.
Aber du kennst dich wahrscheinlich dann aus. Wie schätzt du das denn ein? Also das war sogar auch bei uns in der Fraktion eine hitzige Diskussion oder relativ hitzig. Wenn Kinder keinen Fisch mehr essen dürfen, findest du das jetzt, du bist ja Veganerin, bist du nicht?
Ich muss ein bisschen ausholen. Ich war sehr, sehr lang Veganerin, mittlerweile bin ich tatsächlich nimmer. Ich war lang vegan, weil ich der Überzeugung war, dass es gesund ist und gleichzeitig ökologisch ist. Beim Ökologischen bin ich mittlerweile zwiegespalten, da kenne ich mich einfach, glaube ich, zu wenig aus, aber bin der Meinung, dass gesundheitlich vegan ein Problem ist. Einfach aus dem Grund, wenn man so große Lebensmittelgruppen weglässt und da müsste man ziemlich früh dann supplementieren. Und ich weiß auch, was man supplementieren muss und ich mache es trotzdem nicht in dem Umfang, weil es einfach unfassbar teuer ist und umfangreich ist. Und gerade wenn man Kind ist oder wenn man jugendlich ist oder wenn man schwanger ist oder stillt oder wenn man vielleicht sehr alt ist, würde ich tatsächlich vegan auch nicht empfehlen. Momentan ernähre ich mich vegetarisch, weil ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen kann, Fleisch zu essen. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern, wenn ich irgendwann selber mal Kinder will. Also das ganze Thema ist ein Riesenthema und das wird tatsächlich gerade in der veganen Community sehr, sehr stark diskutiert. Weil es immer nur ganz, ganz viele gibt, die sagen, oh, vegan ist das einzig Richtige für die Tiere und für die Umwelt und auch für die Menschen. Und es aber mittlerweile andere laute Stimmen gibt, zum Beispiel von einem der führenden Ernährungswissenschaftler im veganen Bereich, der mittlerweile sagt, nee, das ist einfach risikofrei leider nicht mehr möglich. Und ich glaube, bei der Gemeinschaftsverpflegung ist es nur mal schwieriger, weil es natürlich dann darauf ankommt, was essen denn die Kinder zu Hause. Wenn die Kinder zu Hause die ganze Zeit Fleisch essen, dann brauchst du es in der Kita nicht. Dann ist es in der Kita super, wenn sie es nicht machen. Wenn sie aber daheim schlechtes Essen bekommen, dann ist es gar nicht so schlecht, vielleicht einmal in der Woche Fleisch zum Essen. Also ich glaube, so die ideale Ernährung wäre wahrscheinlich die, dass man 80% pflanzlich isst oder sagen wir mal 80% vegetarisch isst und den Rest mit ein bisschen Fleisch und ein, zwei Mal die Woche Fisch aufaddiert. Das wäre wahrscheinlich auch für die Kinder das Risikoärmste, weil wenn man nichts weglässt, ist die Chance am geringsten, dass irgendwas nicht da ist, von den Nährstoffen sozusagen. Aber wahrscheinlich kriegen die meisten Kinder daheim genügend Fleisch und genügend Nährstoffe aus dem Fleisch. Und dann muss man vielleicht schon sagen, macht man es dann in den Kitas vielleicht rein pflanzlich. Gerade weil vielleicht ein Biofleisch unfassbar teuer ist und es natürlich immer Kostenfaktor ist. Und ich auch der Meinung bin, dass unser Landwirtschaftssystem sich auch verändern muss. Ja? Dass diese ganze Massentierhaltung, dass dieses Übermaß an Fleisch so nicht mehr geht. Und dann ist es echt ganz, ganz schwierig bei Fisch. Mein Fisch ist aus ethischer Sicht auch ganz problematisch, weil wir natürlich Überfischung haben, weil wir Meere haben, die aussterben, weil wir riesen Beifangmengen haben zu Fisch. Das ist ein riesen Problem. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat vielleicht einen regionalen Fisch, ja, von irgendwie Süßwasserfische, dann ist das vielleicht wieder weniger Problem. Also das Thema ist schwierig. Ist total breit, ja.
Also mir hat die Aussage gefallen, 80% vegetarisch oder vegan und dann 20% Fleisch, von mir aus könnte man es auch noch weiter reduzieren. Das geht auch total zusammen mit unserem Volksbegehren Rette die Bienen, wo wir alle engagiert waren, wo wir gesagt haben, wir müssen die Artenvielfalt erhalten. Und die Artenvielfalt, die haben wir in der Regel nicht auf dem Acker, wo man dann nur wieder Futtermittel für die Massentierhaltung produziert, sondern die Artenvielfalt haben wir auf einer Weide, wo die Kühe noch draußen sind, die Schafe draußen sind, wo ich natürlich nicht die Massen an Fleisch produziere, wo ich aber etwas für die Artenvielfalt tue. Und sowas ist dann möglich, wenn ich mich vom Fleisch verabschiede. Und auch beim Fisch ist es so, wir müssen uns von den Mengen verabschieden. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass man Fisch fängt, den zu Mehl mahlt und dann an Lachs verfüttert, weil uns der vielleicht besser schmeckt und weil er weniger Gräten hat. Also man muss ja auf Qualität setzen und weniger auf die Menge.
Ja, und vielleicht auch wieder anfangen, das ganze Tier zum Essen.
Ja.
Weil das ganze Tier, vielleicht geht es jetzt zu sehr ins Detail, aber das ganze Tier, also auch die Teile, die wir nicht essen, die haben unfassbar wichtige Nährstoffe für uns. Zum Beispiel die Organe oder auch die Knochen, wenn man die auskocht. Und wenn man das nicht isst, ja, dann hat man tatsächlich eher einen Nachteil. Und es wäre zumindest ökologisch und auch ethisch gesehen eigentlich nur vom Vorteil, wenn man das ganze Tier wieder isst. Weiß nicht, ob es praktikabel ist, ob wir jetzt wieder anfangen wollen, irgendwie Leber zum Essen, aber in der bayerischen Küche gibt es ja sowas schon noch. Aber ich habe zum Beispiel letztes Mal, das war echt ein witziger Moment, ich habe in das bayerische Kochbuch geschaut, das ich immer schon gekannt habe, auch von meiner Mutter, kurz noch mal selber, dass ein Riesenteil ist Kochen mit Organen. Und Organe sind ja, glaube ich, mittlerweile wirklich Abfallprodukte. Das isst keiner mehr, das mag keiner mehr, aber das sind eigentlich die nährstoffreichsten Teile vom Tier. Und früher hat man echt damit auch noch gekocht. Mittlerweile macht es niemand mehr. Aber das wäre vielleicht der Weg, wie man wieder ein bisschen mehr auch Nachhaltigkeit in das ganze Thema mit reinbringen und das Tiere töten an sich reduzieren. Weil wenn jeder nur ein bisschen Fleisch isst, dann haben wir kein Problem mehr. Dann haben wir kein Problem mehr mit der Artenvielfalt und auch kein Problem mehr mit der Massentierhaltung. Aber so wie es halt jetzt ist, ist die allermeisten einfach zu viel.
Also viel, viel weniger und das, was wir essen, aber wertschätzen und voll verwerten. Ich bin erschrocken, als ich vor 3 Jahren gemerkt habe, dass man nicht überall Fisch essen darf. Ich bin Gewässerökologe und trotzdem war es mir nicht bewusst. Ich habe sogar einen Bach gehabt in Freising, Schleifermoosach, und habe da den ökologisch bewirtschaftet und ab und zu einen Fisch entnommen oder Krebse entnommen, fremdländische Krebse, die da eigentlich gar nicht reinkönnen. So, und jetzt ist er belastet und es gibt eine Verzehrwarnung. Belastet mit PFOAs.
Ja.
Was sagt dir das als Spezialistin?
Das sind sozusagen Bestandteile, die aus der Industrie kommen. Die nutzt man zum Beispiel für antihaftbeschichtete Pfannen. Und grundsätzlich ist es vor allem dort Thema, wo eben die Chemieindustrie vorhanden ist oder vor Ort ist. Und das ist natürlich in Bayern total der Fall. Und was ich ganz spannend finde, das war in der Vorlesung zur Toxikologie immer so ein Thema. Und zwar, dass sich bei vielen dieser Dinge der Grenzwert daran richtet, wie gut man das überhaupt nachweisen kann. Weil das ist gar nicht so leicht. Und in meinem Studium haben wir ganz, ganz viel darüber gelernt, wie man denn diese ganzen Bestandteile und Rückstände überhaupt nachweisen kann, weil das gar nicht so trivial ist. Und wenn die Grenze immer weiter sinkt, also wenn man immer mehr, immer besser nachweisen kann, dann sinkt im Regelfall auch immer mehr die Grenze, wo man es dann im Gewässer finden darf. Also die Grenzwerte, wie es sein darf sozusagen. Und das finde ich total spannend und zeigt eigentlich, dass wir von der Belastung her in eine Richtung gehen, die eigentlich nicht mehr gut ist. Und es würde eigentlich eher immer mehr von diesen umweltschädlichen, fluorierten Kohlenwasserstoffe oder was weiß ich, was da gibt. Also ganz viele verschiedene Dinge, auf die man echt achten müssen, aber die überhaupt nicht auf dem Schirm sind. Und eigentlich hat man da Behörden dafür, denen aber natürlich auch nur die Hände gebunden sind zum Teil und die natürlich auch einen Auftrag von der Politik bekommen. Und die Politik, jetzt haben wir wieder bei der Politik, die setzt ja eigentlich die Grenzwerte und die setzen die Nachweismethoden und die setzen die Prioritäten, auf was geschaut werden muss, was muss man denn reduzieren. Und da wird wahrscheinlich zu wenig gemacht, oder?
Also in dem Fall haben sie nicht einmal die Quelle bis heute gefunden. Die haben südlich von Freising Lauterbrunnen. Die Moosach ist ein Fluss, der aus dem Grundwasser entspringt, Moosach aus dem Moos raus. Also kommt die Belastung irgendwo aus dem Grundwasser. Man hat sich dem so angenähert und gemerkt, die Quelle ist mitten in München, in Milbertshofen, 30 Kilometer weit weg, ist da was. Wer es wirklich war, ob da mal ein Brand war, ob es eine von den großen Firmen war, wo es her ist, man weiß es noch nicht genau und dann kann man es auch nicht sanieren. Und das ist eine Ewigkeitschemikalie, die sich nicht abbaut, nicht zersetzt. Wenn man die Quelle nicht saniert, dann wird auch bis in alle Ewigkeit in Freisings Grundwasser verseucht sein oder die Moosach verseucht sein.
Genau, und dann hat man diese Rückstände überall. Und wie du gesagt hast, die bauen sich nicht ab. Die lagern sich immer weiter an. Und mittlerweile findet man ja in der Antarktis verschiedenste Rückstände von verschiedensten Chemikalien, wo man wirklich sagen muss, ja, verseucht man uns da unsere eigenen Lebensgrundlagen.
Als Laie und unsere Zuhörerinnen sind es wahrscheinlich auch. Was verursacht denn dieser Stoff beim Menschen, über den ihr gerade diskutiert habt?
Diese Umweltgifte, die haben immer verschiedene Wirkungen. Eine Wirkung kann zum Beispiel sein, dass sie generell einfach das Gleichgewicht im Körper so ein bisschen stören, dass sie die anlagern und im Körper zum Beispiel eine Hormonwirkung vorgaukeln, die aber ja, schädlich ist. Und man findet diese Rückstände eben vor allem bei bei Leuten, die in der Nähe von dieser Chemieindustrie zum Beispiel wohnen. Und da ist dann schon das Thema, ja, erhöhte Wahrscheinlichkeit von Krankheiten zum Beispiel. Also man wird einfach krank und ganz ehrlich, zu 100% kann man die Risiken auch noch gar nicht wirklich einschätzen.
Die PFOA sind ja Stoffgruppe zigtausend verschiedenen. Man munkelt, dass sie stark krebserregend sind und die Keimzellen schädigen, also bei der Fortpflanzung eingreifen. Und im Chemiedreieck bei Wacker, da findet man es in der Muttermilch. Und das ist natürlich ein absolutes Drama, wenn die Belastung dort so hoch ist, dass man es den Kleinsten schon mitgibt.
Und das hast du auch noch ein Stichwort gesagt, und zwar, die Stoffgruppe ist unfassbar weit. Und das heißt, dass auch der Nachweis total schwierig ist. Wenn du jetzt 10.000 Stoffe hast, wie möchtest du dann feststellen, welche denn in deinem Grundwasser sind? Dann müsstest du ja 10.000, theoretisch, ja, es geht ein bisschen einfacher, aber theoretisch müsstest du 10.000 Analysen machen. Und das ist unfassbar schwierig. Und das ist jetzt nicht nur bei diesen Rückständen ein Thema, sondern es ist auch bei zum Beispiel Spritzmitteln ein Thema, ja, die zwar schon seit langem verboten sind, aber die man immer noch überall findet. Und das ist auch ein Thema zum Beispiel bei Drogen. Ja, da gibt es einmal wieder ganz gewiefte Chemiker, die dann irgendwelche anderen Strukturen machen, die man dann auch wieder nicht nachweisen kann. Also es ist ein Riesenthema, dass man eben auch gar nicht genau weiß, wo die überall sind. Und jetzt findet man schon eine Muttermilch. Was heißt das dann? Man gibt es dem Kind direkt weiter, ungefiltert. Und dann ja, wird es von Generation zu Generation mehr angelagert. Weil die ist ja eher wie mehr wird wie weniger. Klar, die Grenzwerte steigen, aber durch das Anlagern wird es immer mehr.
Wie ist es dann? Ihr habt jetzt hauptsächlich von Münchner Norden gesprochen, da haben wir einen sehr hohen Grundwasserstand, wo viele Leute in ihren Garten natürlich auch Brunnen haben und damit den Garten bewässern. Ist da das Gartengemüse da davon auch betroffen? Werden da diese Stoffe auch vom Salat und die Gelbwurm und was man jetzt so anbaut, sind die da belastet dann? Gibt es da irgendwelche Studien drüber?
Ich würde jetzt sagen, das kommt darauf an, wie tief der Brunnen ist. Also ich glaube noch, ist es ja, glaube ich, sehr tief, die Brunnen, oder? Die Grundwasserbrunnen und vielleicht auch die Brunnen vor Ort. Also ich glaube, momentan ist das noch nicht so ein Thema.
Wir haben einmal eine Anfrage gestellt dazu, tatsächlich an den Stadtrat, und die konnten uns keine so rechte Aussage machen, ob es Gemüse belastet ist. Diese Belastung geht ja so kegelförmig von der Quelle weg. Das heißt, viele Bereiche sind nicht betroffen, aber je weiter man nach Norden rauskommt, desto größer ist die betroffene Fläche. Und dann hängt es bei diesen Chemikalien auch immer davon ab, wo sie sich lösen. Lösen sie sich im Wasser oder im Fett? Und bei den PFA weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser. Bei den Fischen weiß ich jedenfalls, dass vor allen Dingen die Fische belastet sind, die total fett sind. Also Aale gibt es in der Donau schon seit vielen, vielen Jahren, als die Grenzwerte alle noch höher waren, eine Verzehrwarnung oder Vermarktungsverbot, weil ein Aal so fett ist. Ist das bei den PFAs auch so? Oder? Dann wäre das Gemüse ja vielleicht nicht so betroffen, weil das nicht so fett ist.
Außer Avocados.
Also Avocado-Anbau müssten wir Münchner Norden jetzt verbieten.
Ja, das kommt vielleicht alles noch, wenn der Klimawandel kommt, wir wissen es nicht. Ja. Aber momentan sind, glaube ich, Avocados bei uns nur.
Also wasserlöslich wären es, glaube ich, nicht sein. Wenn Fett oder halt in organischen Lösungsmitteln dann.
Jetzt meine Frage noch, du machst die Ernährungsberatung, habe ich gelesen. Ist das richtig? Wie läuft das ab? Also kommen da Menschen zu dir und stellst du dann Ernährungspläne auf? Und wenn du jetzt den Tobi und mich anschaust, wir sind gut gefüttert, uns würde so ein Ernährungsplan mit einer gewissen Reduktion wahrscheinlich gar nicht einmal so schaden.
Also momentan mache ich weniger 1:1 Beratung, das habe ich am Anfang mehr gemacht, sondern mehr auf YouTube, auf Instagram und zum Beispiel in Vorträgen. Ich bin jetzt zum Beispiel im Juni im Klimacamp München, heute einen Vortrag über Ernährung, weil ich finde, dass man da einfach zu mehr kommt. Ja, bei der 1:1-Beratung geht es bei den allermeisten Menschen irgendwie um Abnehmen. aber es ist nicht mein Thema. Mein Thema ist eher, dass man einfach alle Nährstoffe kriegt, dass man sich gesund ernährt und dass man für seinen Körper das Beste macht. Und natürlich ist Gewicht auch ein Thema, aber da gibt es andere, die das besser können, Abnehmpläne.
Okay.
aber war du ja fast ein bisschen boshaft jetzt, gell?
Nein, also man fragt natürlich die Fachleute, wir sind ja lernbereit und lernwillig. Und da war jetzt die Frage, ob der Kollege Ruff und ich, ob wir vielleicht auch mit unserer Ernährung mal was machen müssten. Weil
man muss dann umsetzen können. Also aufnahmefähig sind wir ja meistens,
naja,
für gute Gedanken.
Wenn halt bei den Fraktionssitzungen immer diese Kekschachteln dort stehen, also ich glaube, das kannst du uns jetzt sagen, wo der Hauptbestandteil Zucker ist, das ist wahrscheinlich nicht optimal, oder?
Zucker ist so ein Thema, das sagt man so 50 Gramm am Tag, sollte man durch Süßigkeiten und Süßgetränke nicht überschreiten. Könntest du mal auf die Kekspackung hinten drauf schauen?
Kommen wir drauf an. Es wird dann alles abgewogen.
Es wird alles abgewogen, aber muss man dazu sagen, ja, esst ihr dann vielleicht einen Joghurt mit Früchten, einen Fruchtjoghurt, esst ihr in der Früh vielleicht ein gezuckertes Müsli, ja, da kommt dann vielleicht schon was zusammen. Aber
also Fruchtzucker zählt mit dazu? Also
nein, es zählt zugesetzter Zucker dazu, den man zum Beispiel, ich meine, so ein Fruchtjoghurt, den man kauft, der ist ja auch meistens mit Zucker gesüßt, jetzt aber so Obst zählt nicht dazu. Genau. Und mei, das ist halt so ein Richtwert, wie die 5 bis 6 Gramm Salz, die man am Tag nicht überschreiten soll. Wir Deutschen sind bei, keine Ahnung, 10 bis 12 Gramm. Das ist auch so ein Thema. Also meistens ist es halt so, dass diese extremen Diäten, also zuckerfrei oder salzfrei oder nur vegan, jetzt ist es halt mein Thema, dass es meistens man gar nicht braucht, sondern dass es halt eine Reduktion von vielen Dingen braucht. Eine Reduktion von Salz, eine Reduktion von Zucker und ja, grundsätzlich einfach mehr Gemüse, mehr gesunde Lebensmittel. Und der Witz ist halt bei diesen gesunden Lebensmitteln, dass die meistens halt gar nicht so kaloriendicht sind. Also wenn man jetzt anstelle vom Keks halt einen Apfel isst, dann ist man vielleicht nicht gleich befriedigt, aber ungefähr gleich satt. Und dann nimmt man weniger Kalorien zu sich und nimmt dann ab. Einfach gesagt.
Das heißt also, wir sollten in unserem Fraktionsschrank jetzt weniger Kekse haben, sondern mehr Äpfel, Birnen
und Studentenfutter, Nüsse.
Ah ja, das liegt bei uns eh immer drum.
Ja, das ist auch dann deswegen gut, weil man dann dieses Nachmittagstief so ein bisschen vermeidet und generell vielleicht fitter ist und energiegeladen ist und dann auch besser arbeitet.
Das Nachmittagstief, das kommt bei mir auch ohne Schweinebraten und Leberkäse regelmäßig. Geht es dir auch so, dass wenn man viel Politik treibt, ehrenamtlich, beruflich eingespannt ist, dass dann einfach auch mal so zum Beispiel am Freitagnachmittag die Luft raus ist?
Na klar, natürlich. Also ich esse auch Süßigkeiten. Also das nicht, aber die Luft raus ist bei mir tatsächlich eher nach Sitzungen, die einfach unfassbar lang dauern und wo keine Pause dazwischen ist. Also wir haben 5, 6, 7 Stunden Sitzungen, wo keine Pause ist. Das ist dann sehr, sehr anstrengend und ich bin eh kein Fan von ewig langen Vorträgen. Ja, wenn da mal eine Stunde Sachvortrag ist zum Thema, finde ich unfassbar einschläfernd, weil es meistens die Unterlagen davor eh schon gibt. Dann lest man sich durch und dann hört man es nur mehr um eine Stunde. Aber weil im Endeffekt, glaube ich, kommt es darauf an, dass man dann einfach sich vielleicht mal ablenkt, ja, und man was anders macht nebenbei oder nebenbei mitschreibt, ja, und dann, wenn es zur Entscheidung kommt, dann wieder dabei ist. Darf man es jetzt laut sagen, aber
schnell mal raus.
Genau. Nein, es ist schon okay, aber im Endeffekt muss man einfach seinen eigenen Umgang damit finden, ja. Ich finde meinen Umgang momentan zumindest damit, dass ich zum Beispiel nicht alles im Detail davor nachlese, bei so langen Sitzungen, dass es halt immer neuen Input gibt. Weil wenn du Sachen nur mal vorgekaut bekommst, die du eh schon kennst, dann ist es nur mal unfassbar langweiliger.
Ja. Ja, dann vielen Dank. Hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessanten Input bekommen haben. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns unter podcast@oedp-männchen.de.
Und wer Umlaute benutzt, ist intelligenter.
Dankeschön.
Gut, war schon.
Danke. Gern.